Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Wir sind im Daniel. Heute ist Lektion Nummer 5. Das Buch Daniel studieren wir Vers für Vers. Wir haben letztes Mal schon begonnen mit dem zweiten Kapitel. Ich habe heute zu Christi gesagt, wenn ich Lehrer wäre heute, früher, als ich so Teenager war, hatte ich eine kurze Phase. Und das liegt daran, ich habe einen ganz einen coolen Lehrer, Professor gehabt, der war Sport, also im Turnen haben wir den gehabt. Und er war einer der besten 10 Langläufer in Österreich damals. Und der war richtig cool. Und der hat uns Turnen, also wir haben ihn in Turnen gehabt, Leibesübungen. Und wir haben ihn in Geografie gehabt und in Religion. Also Religionslehrer und Turnlehrer, noch dazu ein Spitzensportler. Das war ein richtig cooler Typ. Und ich wollte dann mal kurzfristig auch Turnlehrer und Geografielehrer werden, aber das hat nicht lange gehalten. Meine Mutter hätte sich gefreut, die war ja über 40 Jahre Lehrerin, aber ich bin nie Lehrer geworden, jetzt bin ich Bibellehrer. Aber ich habe zu Christi heute gesagt, weil Geschichte, und ich weiß einige hier, die sind sehr, sehr, sehr Fans von der Geschichte, von Geschichte im Allgemeinen. Geschichte hat mich nie so interessiert. Ich weiß nicht warum, aber heute interessiert es mich mehr als je zuvor. Und mir ist so der Gedanke gekommen, wenn du heute Geschichte unterrichtest in der Schule, also wenn du Professor bist am Gymnasium oder in der Hauptschule oder egal wo, was für eine Gelegenheit eigentlich. Was für eine Gelegenheit. Und es ist mir dann noch verstärkt gekommen letzten Mittwoch, als die Kerstin heißt sie, oder? Die auf die Universität geht und Geschichte studiert. Kerstin heißt sie. Ich sehe sie heute nicht. Aber die studiert auf der Universität hier in Wien Geschichte. Und sage und schreibe, an dem Tag, letzte Woche, wo ich über Kapitel 2 von Daniel begonnen habe zu reden, haben sie im Geschichtsunterricht Daniel 2 durchgenommen. Die Statue vom goldenen Kopf, vom silbernen Brust- und Armbereich, vom bronzenen Becken und dann Eisen und Ton und so weiter bis in die Zähne. Das haben sie an dem Tag, letzte Woche, hat sie mir gesagt, hat sie ganz schmunzeln müssen während dem ganzen Vortrag, dass sie gerade jetzt in Geschichte über Daniel reden, aber nicht von einer geistlichen Perspektive, sondern von einer geschichtlichen Perspektive. Aber was für eine Chance, wenn du Geschichtsprofessor bist, wenn du Geschichtslehrer bist, diese prophetische Geschichte, die ja in die Zukunft vorausgesagt wurde, die ja zurückgeht bis Josua, der die Kinder Israel hineingeführt hat ins verheißene Land und dann, als sie weggeschleppt wurden nach Babylon und als Daniel die Geschichte von Gott gezeigt bekommen wird durch den Traum von Nebukadnezar, nicht nur bis zum ersten Kommen Jesu, sondern bis zum Wiederkommen Jesu. Was für eine geniale Chance, Geschichte zu lehren im Blick des einen wirklich wahren Geschichtsbuch, nämlich der Bibel. Übrigens, du findest sonst kein geistliches Buch, wo wirklich Prophetie drinnen ist, die auch dann wirklich eingetroffen ist. Im Koran hast du das nicht, in den anderen Büchern hast du das nicht, die sich ausgeben, Schrift zu sein. Die Bibel ist von Gott inspiriert und sie beinhaltet Geschichte, die prophetisch auch im Voraus angekündigt wurde. Viele Dinge, die schon erfüllt sind und viele Dinge, auf die wir noch warten. Und genau darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Wir haben das ganze Kapitel 2 gelesen und dann haben wir 4 Dinge gesagt. Nämlich erstens, die Zukunft ist uns Menschen unbekannt. Egal wer du bist und egal welche Prognosen du hast, letztendlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Das zweite, was wir gelernt haben, ist, die Zukunft ist Gott sehr wohl bekannt. Und das ist ja der Gottfaktor. Der Gottfaktor, ohne Gott hätte Daniel den Traum nie deuten können. Die Magier haben es probiert, die Wahrsager haben es probiert, die ganzen Chaldeer haben es probiert, die besten Astrologen haben es versucht. Niemand, alle haben sie Nebukadnezar enttäuscht. Bis zu dem Befehl, den er gegeben hat, sie werden alle hingerichtet werden. Das werden wir heute auch noch sehen. Also die Zukunft ist Gott sehr wohl bekannt und ohne Gott hätten wir dieses Buch nicht, hätten wir die Prophetien nicht, hätten wir die Geschichte Daniels nicht. Drittens, die Zukunft wird uns Menschen bekannt gemacht, aber natürlich nicht alles, sondern nur gewisse Dinge, die wir wissen können von dem Wort, von der Prophetie. Die Zukunft wird uns bekannt gemacht, aber nicht alles. Und viertens, ganz wichtig, biblische Prophetie zeigt uns, wer Gott ist. Das ist der Beweis und das ist das, was Jesus einzigartig macht. Er hat selbst vorausgesagt, dass er sterben würde und auferstehen würde. Er ist auferstanden, er hat Geschichte erfüllt, er hat Prophetie erfüllt. Er ist einmal gekommen, er wird ein zweites Mal kommen. Und dieser ganze Bogen wird hier im Buch Daniel gespannt. Also von der Zeit Daniels in Babylon bis zum ersten Kommen Jesu und bis zu seinem zweiten Kommen, auf das wir noch warten. Also, die Zukunft ist uns nicht bekannt, Gott kennt die Zukunft, er macht uns die Zukunft stückweise bekannt und biblische Prophetie zeigt uns, wer Gott ist und dass er alles weiß, alles kann und dass er allmächtig ist. Im Kapitel 1, das ist schon ein paar Wochen her, kurze Wiederholung, Daniel und seine Freunde kommen nach Babylon, sie werden weggeschleppt mit der ersten Welle 606, 605 vor Christus. Und sie kommen nach Babylon und das ist eine ganz wichtige Lektion für uns heute als Christen. Sie müssen gegen den Strom schwimmen. Sehr, sehr wichtig. Und das war nicht nur für Daniel und seine drei Freunde so oder alle anderen Juden, die gekommen sind und sich dort integriert haben, sondern für alle von uns heute, wir schwimmen mehr oder weniger gegen den Strom. Ich möchte sogar so weit gehen. Jesus nachfolgen ist nicht immer leicht. Ich weiß, es gibt so Menschen, die sagen, oh, Jesus nachfolgen ist leicht, ja, Halleluja, ist alles so easy. Das ist aber nicht die Wahrheit. Denn ich sage dir eines, wenn Jesus nachfolgen zu bequem für dich wird, dann folgst du ihm wahrscheinlich nicht mehr richtig. Denn es ist nicht immer bequem, Jesus nachzufolgen. Stimmt es? Und genauso war es mit den Hebräern, mit den Juden, Daniel und seine Freunde, sie mussten gegen den Strom schwimmen und sie schwammen gegen den Strom erfolgreich. Mit dem Strom schwimmen ist einfach, oder? Man lässt sich einfach gehen, passiert uns immer wieder, oder? Ich meine, oder passiert das nur mir, wenn man sich ein bisschen gehen lässt oder einfach im Fluss des Lebens so da liegt, wo wird man hingetrieben? Flussabwärts, richtig? Oder ist es nur mir passiert? Das passiert uns, glaube ich, allen und das ist, glaube ich, etwas Normales. Also wir haben gegen den Strom zu schwimmen als Nachfolger Jesu und das lernen wir auch von der Geschichte von Daniel und Babylon und so weiter. Ich bin immer so amused oder so erheitert, wenn Menschen, es passiert mir immer, wenn ich zum Beispiel jetzt erzähle ich gerade einigen Leuten, die fragen, was ist jetzt am Mittwochabend, was machst du am Mittwochabend, was unterrichtest du gerade oder was lehrst du gerade? Daniel, oh Endzeit, immer, als allererstes kommt das Wort Endzeit. Aber ich sage dir jetzt etwas, das Buch Daniel handelt von viel, 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 viel mehr als Endzeit. Es ist Geschichte, es handelt natürlich bis zum Ende der Zeit, aber eines der wichtigsten Themen im Buch Daniel ist, wie lebe ich in Babylon? Wie schwimme ich gegen den Strom in einer weltlichen Welt, wo das System und der Gott dieser Weltzeit, das ist Satan gemäß 2. Korinther 4, Vers 4, herrscht in den Systemen der Welt, ja? In den Banken, in dem Geld und im System, in allen Systemen der Welt herrscht der Antichristus, also Satan. Und wie schwimme ich da gegen den Strom? Und da kommt noch eine wichtige Frage. Wo muss ich dagegen schwimmen und wo darf ich mitschwimmen? Das ist ja auch eine sehr wichtige Frage. Wir sind ja nicht gegen alles und wir schwimmen ja nicht überall dagegen, oder? Und das ist eine sehr wichtige Frage, die auch für Daniel und seine Freunde da war. Und übrigens noch ein weiteres ganz wichtiges Thema im Daniel ist Gebet. Gebet und noch ein anderes wichtiges Thema ist Treue zu Jahwe, no matter what. Ob jetzt der Feuerofen, ja oder nein, oder die Löwengrube, hin oder her, wir bleiben Jahwe treu. Da geht es um so viel mehr als Endzeit, liebe Freunde. Können wir das einmal so stehen lassen? Das Buch Daniel hat so einen reichen Schatz an Wahrheit, Geschichte, Prophetie bis in die Endzeit. Keine Frage, in der wir übrigens leben. Rein technisch betrachtet hat die Endzeit ja begonnen mit dem ersten Kommen Jesu. Da hat die Endzeit laut Bibel ja begonnen. Die nächste Frage ist, woher nimmt man seine Motivation, gegen den Strom zu schwimmen? Okay, das werden wir auch heute sehen. Wo darf ich mitschwimmen? Wo muss ich dagegen schwimmen? Weil Daniel zur babylonischen Kleidung, die ihnen angezogen wurde, hat er gesagt, okay, kein Problem. Ich ziehe eure Klamotten an. Ist okay. Babylonische Sprache? Okay, mache ich auch mit. Babylonische Literatur? Okay. Babylonische Kultur? Okay. Babylonische Bildung? Okay. Alles okay. Job in Babylon? Okay. Sogar einen Government-Job, würde man sagen. Ja? Also, wie sagen wir, im offiziellen Dienst, oder wie sagt man auf Deutsch? Staatsbediensteter, genau, Staatsbediensteten-Job. Okay. Mache ich überall mit. Bin überall dabei und ich werde der Beste sein, der ich sein kann in meinem Job. Ich werde mich so gut und möglich bilden, die Sprache des Landes kennen. Übrigens, einer meiner ersten Bibellehrer, der ist lange schon gestorben, der war damals, als ich ihn hatte, als 19-Jähriger, war der 88. Und der sagte, wenn du Missionar wirst in einem Land, zwei ganz wichtige Dinge. Lerne die Geschichte des Landes und die Sprache des Landes. Und ich muss auch immer schmunzeln, wenn ich manchmal so amerikanische Missionare in Wien kennenlerne, die aber die Sprache nach 10 Jahren immer noch nicht, ich meine das nicht böse, aber ich denke, man sollte die Sprache, als erst die Sprache lernen und die Geschichte und Kultur des Landes. Hey, da dürfen wir dabei sein, da dürfen wir mitschwimmen. Also überall hat er ja gesagt, ja, mach ich, bin nicht gegen, bin ein Staatsbediensteter, werde der Beste sein, werde dem König dienen. Aber wenn es um seine wahre Identität ging, seine wahre Identität, wem er gehört, da gab es keinen Kompromiss. Nämlich in dem spezifischen Fall ging es um Speisen, die den Göttern von Babylon geweiht waren. Und das wussten die und da hat er gebeten und hat auch dann Gunst bekommen, diese Speisen nicht essen zu dürfen. Gott hat dazu geschaut, dass das nicht notwendig war. Also ganz wichtig, wir schwimmen gegen den Strom, aber das heißt nicht, dass wir gegen alles sind, sondern wo darf ich nicht. Was wir noch lernen beim Daniel in dem ganzen Buch ist, Gott ist souverän über alle Königreiche. Sieh, manche der Prophetien, gerade was die Statue betrifft, mit den aufeinanderfolgenden Königreiche, die sehr einfach eigentlich zu deuten sind, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Römisches Reich, der Fels ist Christus und sein ewiges Reich, relativ leicht zu deuten. Dann gibt es noch ein paar Feinheiten bei den 10 Zehen und so weiter, aus Ton und Eisen, das werden wir noch besprechen. Kapitel 7, die 4 Tiere, die aus dem Meer herauskamen, die auch Herrscher symbolisieren. Und wenn jemand, der im Bilde Gottes geschaffen ist, so wie wir alle, übrigens Genesis 1, wir sind geschaffen im Bilde Gottes, richtig? Wenn das ins Verkehrte gedreht wird oder missbraucht wird, dann wird der Mensch eine Bestie. Ja? Dann wird aus der Humanität Bestialität. Und das sieht man auch in den Herrschern und der Menschen dieser Welt. Und es ist gar nicht so abwegig zu sagen, dass viele Menschen sich wie Viecher benehmen. Ja, darum ist Pornografie so destruktiv, weil es, einer der Gründe, weil es den Menschen bestialisch darstellt und nicht liebevoll wie im Image, im Bilde Gottes geschaffen. Und Gott ist souverän über alle Königreiche und ich will, dass du auch siehst bei den ganzen Träumen, die Königreiche natürlich bedeuten, eh klar, das sieht man ganz deutlich, dass es da auch dann Feinheiten gibt, wo das auch mehrere Bedeutungen haben kann. Nicht nur ein bestimmtes Reich oder eine bestimmte Nation, sondern manche sehen auch Europa drinnen, manche sehen sogar Amerika drinnen. Ja? Manches ist schon sehr weit hergeholt, aber manche sehen Russland drinnen. Nur damit du weißt, viele interpretieren viele Nationen und Reiche hinein. Und ich finde es nicht einmal so schlecht oder alles schlecht. Wichtig, dass wir verstehen, Gott ist souverän über alle Reiche. Sein Reich besteht ewig. Alle Reiche vergehen. Sein Reich bleibt ewig bestehen. Und das ist eine wichtige Botschaft im Daniel. Und die Frage natürlich, wer ist der wahre Gott? Wer ist der wahre König der Welt? Und die Bibel zeigt uns Gottes Heilsplan und Daniel sagt uns basically, Gott hat die Kontrolle über die gesamte Weltgeschichte. Im Vordergrund steht natürlich Israel und die Braut Christi, also die Gemeinde, das Reich Gottes. Und im Hintergrund haben wir die ganzen Nationen, die heidnischen Völker der Welt. Aber ganz wichtig, auch wenn du von Babylon liest und von Medo-Persien und von Griechenland und von Rom und von Syrien und so weiter, das ist der Hintergrund. Der Vordergrund der Geschichte ist das Volk Gottes, ist Israel, ist die Gemeinde. Das ist das zentrale Thema der ganzen Bibel, das Volk Israel. Und auch da ist Gott noch nicht fertig mit seinem Volk. Da gibt es auch noch einen Höhepunkt, der kommen wird, eine Kumulation sozusagen. Und die Gemeinde, wir leben im Gemeindezeitalter jetzt, das ist alles im Vordergrund. Und im Hintergrund sehen wir die Reiche und Nationen der Welt. Regierungen im Allgemeinen. Warum sind Regierungen da? Es gibt natürlich gute Regierungen oder sagen wir so bessere und schlechtere. Okay? Gut, sagen wir jetzt einmal, ist nur Gott. Okay? Hat Jesus selber gesagt, gut ist nur einer, das ist Gott. Aber es gibt bessere Regierungen, es gibt schlechtere. Aber was ist die Aufgabe? Das kann man im Römer 13, Vers 1 bis 7 ganz deutlich nachlesen. Dass der Staat dazu da ist, Gerechtigkeit zu fördern und Böses zu verhindern. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und selbst in ganz schlechten Ländern, auch wenn die Diktatoren und die Herrscher Böses im Schilde führen, tun sie doch noch immer wieder auch die Leute schützen und vielleicht auch in ihrer Weise Gerechtigkeit promoten, auch wenn es komplett pervertiert ist. Aber das ist, was eine Regierung tun sollte, Gerechtigkeit promoten und Böses verhindern. Wir leben in einer Zeit heute, wo gerade, und ich bin heute so kühn und bold, auch einmal einen politischen Satz loszuwerden, weil ich die Schnauze wirklich voll habe, aber das ist halt einmal so, aber ganz links außen versucht man eine Gerechtigkeit, eine Scheingerechtigkeit aufzurichten, die die Gerechtigkeit Gottes voll und ganz außen vor lässt. Ist uns das klar? Da wird eine Scheingerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die gut klingt, die tolerant scheint, ja, ich finde beide Extreme extrem schlecht. Ja? Also es gibt sowohl links als rechts ganz extreme Bereiche. Aber wenn du das ganz Linke anschaust, vor allem auf dieser Seite, siehst du, wie man versucht, von Gerechtigkeit zu reden und Gerechtigkeit aufzurichten und alle gleich zu machen. Und das ist nicht Gottes Wille. Gott will ja nicht, dass wir alle wie vom Keksestecher ausgestochen sind und dass alle kommen und gehen dürfen, wie sie wollen, weil wir sind alle gleich. Und das führt ja sogar hin, wo man nicht mehr weiß, ob man Mann oder Frau ist. Alles muss gleich sein. Und das ist die Strategie. Die Strategie ist, alle gleich. Und das ist nicht Gott. Das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, oder? Und es ist auch gut, liebe Freunde, weil wir heute bei den Regierungen sind und bei den Mächten, es ist gut, ist alles nicht geplant bis jetzt, außer die ersten 10 Minuten, aber es ist auch gut, wenn man eine Vaterlandliebe hat. Ich bin stolz auf mein Land. Böse wird es nur dann, wenn ich andere schlecht mache oder andere Völker niedermache. Aber ein Stolz für seine Nation ist eine gute Sache. Ja? Und, aber auch das, heute darfst du gar nicht mehr so reden. Und in Gefahr, dass das promotet wird, ist ja gut, wenn es promotet wird. Ja? Also ich kann nichts falsch machen, weil wenn es mehr Leute sehen, ist es ja besser, oder? Nein, ich frage mich, hey, wenn du so redest, kommst du mal in die Zeitung. Ja, super, dann bin ich halt in der Zeitung, ist auch okay. Davor sollten wir auch keine Angst haben, oder? Und du wirst mich nie in eine politische Partei zuordnen können, aber eines ist klar, was die Herrscher der Welt tun, ist genau, was ich gerade beschrieben habe. Und das ist das Ziel zumindest einer ganz großen Seite der Welt. In Amerika sieht man sogar 50-50 gespalten durch die Mitte. Aber das Ziel ist, alle gleich bis zur Gendergleichheit. Wenn ich dich schon höre, kriege ich alle Kabel. Ne? Gendergleichheit, das ist ja unglaublich. Gott hat sie gemacht, Mann und Frau. Es geht ja sogar weit, dass das Kind entscheiden soll, ob sie sich als Mann oder Frau fühlt. Furchtbar. Gottlos. Aber verkleidet, und das ist wichtig, verkleidet in einer scheinperversen Gerechtigkeit. Versteht ihr das? So, ich habe schon mich abreagiert, aber Regierungen Gerechtigkeit promoten, Böses verhindern und das kannst du nachlesen im Römer 13, weil zum Beispiel manche Christen sagen, du darfst nicht richten, du darfst nicht verurteilen. Das stimmt ja gar nicht. Du sollst zuerst den Balken aus deinem Auge ziehen, bevor du dem anderen hilfst, den Splitter zu entfernen. Ich darf dich aufmerksam machen auf deine Fehler, wenn ich willig und bereit bin, zuerst meine eigenen Telefonbalken und Masten rauszuziehen. Das stimmt nicht, ich darf nicht richten. Das ist Blödsinn. Das ist eine falsche Auslegung. Ich darf Wahrheit sprechen. Nur in der heutigen Zeit, wenn du Wahrheit sprichst, bist du verurteilend. Oder Verschwörungstheorie oder was auch immer. Oder die ganze Toleranz. Schau mal, wie tolerant die sind, die von Toleranz reden. Mir gegenüber sind sie nicht tolerant, wenn ich von meinem Glauben rede. Versteht? Das ist alles so verworren. Und die Bibel spricht diese Dinge an. Ohne jetzt von einer Partei zu reden oder politisch zu werden. Ich will ja gar nicht politisch sein, ich will theologisch sein. Abtreibung zum Beispiel ist kein politisches Thema, ist ein theologisches Thema. Gott hat gesagt, Leben ist kostbar. Mann und Frau, Gender, ist doch kein politisches Thema, das ist ein göttliches, theologisches Thema, oder? Das hat doch mit Politik gar nichts zu tun. Ja, absolut. Und früher, kannst du die beiden Seiten geben, die einen waren eher für die Arbeitnehmer, die anderen waren eher für die Unternehmer. Eher, ja, harmlos. Harmlos. Aber schau dir, was heute ist von links und rechts. Aber früher war das okay. Die linke Seite von damals war ganz anders wie heute, oder? Und rechts wahrscheinlich auch so. Aber diese Reiche werden alle vergehen. Amerika wird vergehen. Österreich wird vergehen. Jedes Land, das war, ist wieder gekommen und gegangen. Und so wird es immer sein. Und das Reich Gottes wird bestehen in Ewigkeit. Es entstehen ja auch neue Nationen. Jetzt übrigens weiß ich, was die jüngste Nation ist. Der Raphael hat mir es gesagt. Südsudan ist das jüngste Land der Welt angeblich. 12 Jahre alt. Ja? Also jetzt kommt dann wieder ein neues Land, hat er mir erzählt. Aber da habe ich den Namen schon vergessen. Da habe ich meine Profis zu Hause in Geografie und auch in Geschichte. Aber wichtig ist, dass wir wissen, es geht darum, Gott ist souverän, Gottes Heilsplan wird in der Bibel beschrieben und Daniel sagt, Gott hat die Kontrolle. So, im Daniel Kapitel 2, heute und nächstes Mal, gehen wir ins Detail. Letzte Woche haben wir den Überblick gegeben, heute wollen wir ins Detail gehen. Wir haben da vier Abschnitte. Ich habe sie nicht aufgeschrieben irgendwo, aber ich sage es dir kurz. Ich habe heute so viel mit euch zu besprechen, dass wir das einfach schnell durchgehen müssen. Wir haben einmal Daniels Gefahr, Kapitel 2, Vers 1 bis 13, die Gefahr. Warum die Gefahr? Nachdem die Magier und Chaldäer, übrigens auch der Begriff Chaldäer ist interessant, Chaldäer war eine Region mehr oder weniger innerhalb von Babylon, aber Es wurde auch als Begriff für die, die quasi deuten konnten, die Wahrsagerei betreiben konnten. So ähnlich wie im Neuen Testament, wenn die Korinther, Korinth ist ein Ort, heute auch noch, aber Korinth, aber wenn du jemanden, einen Korinther geschimpft hast, hast du damit gesagt, er ist unzüchtig, mehr oder weniger. Das war so ein Oberbegriff für jemand, der unmoralisch lebte, das war Korinther. Du Korinther, du. Ja? Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und die Chaldea war eigentlich eine Region, wurde aber dann auch zum Überbegriff für ihre Aktivität, für das, was sie getan haben, nämlich Wahrsagerei zu betreiben und so weiter. Aber die Gefahr war ja nicht nur für die Weisen im Land, sondern auch für Daniel und die drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, die auch Teil der Weisen waren, weil Nebukadnezar hat angeordnet, wenn ihr mir den Traum nicht sagen könnt und ihn deuten könnt, jetzt ist die Frage, hat er ihn wirklich vergessen oder war er nur so klug, dass er ihn nicht offenbart hat, weil wenn ich dir meinen Traum verrate von letzter Nacht, kannst du irgendwas dazu dichten, oder? Ja, das bedeutet dies oder jenes, Karl Michael, ja. Hat er ihn wirklich vergessen oder war er so gescheit, dass er war sicher gescheit oder hat er es getan als Strategie, ich hab ihn in Erinnerung, aber ich sage ihn euch nicht, weil ich will wirklich wissen, ob ihr etwas könnt. Und darauf haben sie gesagt, das ist unmöglich. Das werden wir dann gleich lesen. Das ist die Gefahr. Da war auch Daniel in Gefahr. Und dann sehen wir die Weisheit von Daniels Gebet und Lobpreis im Kapitel 2, Vers 14 bis 23. Also seine Gefahr, dann sein Gebet, dann ab Vers 24 bis 45 Daniels Prophetie und die Deutung des Traumes und dann Verse 46 bis 49 Daniels Beförderung. Lass uns jetzt einmal die Verse 1 bis 13 lesen. Und ich mache es heute ein bisschen anders wie letztes Mal. Ich werde während dem Lesen ein bisschen rein kommentieren. Okay? Vers 1. Im zweiten Jahr seiner Regierung hatte Nebukadnezar einen Traum. Bleiben wir da mal kurz stehen. Für den, der es interessiert, die Hälfte der Übersetzungen sagen Träume, Plural, und hier steht Traum. Also die Elberfelder, die Schlachter und die Zürcher Bibel sagen hier, Nebukadnezar hatte Träume. Also es dürfte ein wiederholter Traum gewesen sein, der ihn so beunruhigte, dass es mit seinem Schlaf vorbei war. Also schlaflos in Babylon. Schlaflos in Babylon, so schauen wir aus. Gut, er hatte einen Traum und er war beunruhigt, er konnte nicht mehr schlafen. Da ließ der König die Magier, die Geisterbeschwörer, die Orakelpriester und die Astrologen zu sich rufen. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt vor ein paar Wochen. Ich bin überzeugt davon, dass genau aus dieser Gegend die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, um das Jesukindlein anzubeten. Daniel hat so einen gewaltigen Einfluss hinterlassen in Babylon und später kamen eben die Sterndeuter, die Weisen, die Magier, die verschiedene Übersetzungen sagen das unterschiedlich, aber all diese Wörter werden verwendet, kamen aus dem Osten, um den König der Juden, sie folgten dem Stern, sie waren Sterndeuter, also sie waren Astrologen. Und sie suchten den wahren Gott. Das könnte sich aufgrund von Davids Einfluss so zugetragen haben, nur so nebenbei. Sie sollen ihm Aufschluss über seinen Traum geben. Als sie sich beim König versammelt hatten, sagte der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der mich sehr beunruhigt. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Da sagten die Astrologen zum König auf Aramäisch, und da beginnt der aramäische Teil, von hier bis Ende Kapitel 7, Vers 28. Das ist deswegen, weil dieser Teil für die Masse der Menschen bestimmt ist. Die anderen Teile sind hebräisch geschrieben, also mehr für die Juden gedacht. Also wichtig, man sieht ja auch bereits den missionarischen Gedanken im Alten Testament. Wenn du missionieren willst, musst du die Sprache, die Verkehrssprache der Menschen, die die Sprache dort sprechen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, sind sich die meisten Theologen einig, warum Kapitel 2 bis 7 auf Aramäisch verfasst wurde, weil der missionarische Gedanke hier sehr stark bereits da war. Also Weltmission oder Mission für Gott beginnt nicht im Neuen Testament, sondern bereits im Alten Testament. So, der König lebe ewig. Möge er seinen Dienern den Traum erzählen, dann wollen wir ihn deuten. Also, sie tun gleich einmal ein bisschen Honig schmieren. Typische Begrüßung: König, der König lebe ewig. Erzähl uns doch den Traum und wir geben dir die Deutung. Doch der König erwiderte: Nein, ich habe unwiderruflich entschieden, dass ihr mir auch den Traum mitteilen müsst, nicht nur seine Deutung. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Und die Auslegung dazu ist ganz einfach. Der meint hier genau, was er sagt. Ja, ganz, das war nicht schön. Der meint genau, was er sagt. Der Mann war absolut autonom. Komplett selbstbestimmend. Also er hat das Gesetz nicht gemacht, er war das Gesetz. Ja, das war dann bei den Medern und Persern nicht mehr so. Warum wissen wir das? Weil der König dann im Kapitel 6 wurde überrumpelt. Hey, du mach ein Gesetz, wenn man zu einem anderen Gott betet, dann soll der, wer immer das ist, in die Löwengrube geworfen werden. Und dann konnte er sein eigenes Gesetz, was er in seiner Dummheit verfassen hat lassen, nicht rückgängig machen, weil er an sein eigenes Gesetz gebunden war. Das war beim Babylonischen Reich, beim Goldenen Reich nicht so. Der war komplett autonom. Okay? Der war Gesetz für sich selbst. Der konnte tun und lassen, was er wollte, welche Laune er gerade hatte. Ja? Dann geht es weiter. Wenn ihr das nicht könnt, bla bla bla, dann werde ich eure Häuser in Schutt und Asche legen. Sagt mir also den Traum und die Deutung dazu. Dann werde ich euch reich beschenken und euch hohe Ehre erweisen. Los, sagt es mir. Was mir auch auffällt hier ist dieses Extreme. Wenn ihr es nicht wisst, dann werdet ihr vernichtet. Wenn ihr es mir sagt, dann werdet ihr mit Luxus und allem Möglichen überschüttet. Also sehr extrem. Man sieht da ein bisschen die Persönlichkeit auch so eines Herrschers. Die Berater sagten noch einmal, der König möge seinen Dienern im Traum den Traum erzählen, dann werden wir ihn deuten. Da fuhr der König sie an. Ihr macht nur Ausflüchte und wollt Zeit gewinnen. Also sie konnten nicht und er glaubt jetzt, die wollen nur Zeit gewinnen, die wollen das nur in die Länge ziehen. Er glaubt, dass sie hinauszögern wollen, um Zeit zu gewinnen. Ihr habt genau verstanden, wie ich die Sache entschieden habe. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, lasse ich das Urteil vollstrecken, denn ihr habt euch verabredet, mir weiter nichts aus Lug und Trug aufzutischen, bis die Zeit sich geändert hat. Also möglicherweise spielte er an darauf, dass sie einen Umsturzpläne hatten, dass sich die Zeit ändert quasi, dass er nicht mehr der Herrscher ist oder dass sich irgendwas ändert. Darum sagt mir den Traum. Denn dann weiß ich auch, ob ihr ihn überhaupt deuten könnt. Da entgegneten die Astrologen, kein Mensch auf der ganzen Welt, das ist sehr wichtig, was hier steht, kein Mensch, also niemand, kein Mensch auf der ganzen Welt kann tun, was der König verlangt. Und noch nie hat ein König von irgendeinem Magier, Geisterbeschwörer oder Astrologen so etwas verlangt. Was du uns zumutest, ist für Menschen unmöglich. Für Menschen unmöglich. Nur die Götter können es dem König offenbaren, aber sie wohnen nicht unter den Menschen. Über diese Antwort wurde der König so wütend, dass er befahl, alle Weisen von Babel töten zu lassen. Und tatsächlich erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Auch Daniel und seine Freunde waren davon betroffen. Man suchte sie, um sie töten zu lassen. Muss man sich vorstellen. Alle Weisen, weg mit ihnen. Die ihm eigentlich dienen. Ich meine, was geht in dem Kopf dieses Mannes vor? Und darum habe ich diesen ersten Abschnitt genannt, Daniels Gefahr. Die Gefahr war, dass er mit allen anderen Weisen seinen Kopf verliert. Und die Astrologen geben zu, dass sie Scharlatane sind eigentlich. Sie geben zu, dass sie keine Antwort haben. Und wir sehen doch das in der heutigen Welt ja genauso. Jeder in der heutigen Welt, der vorgibt, Antworten geben zu können, die nur Gott geben kann, ist ein Scharlatan, oder? Also es gibt Dinge, Da kann man sich Rat holen und da gibt es Menschen, die Bescheid wissen. Aber es gibt Dinge, die weiß nur Gott. Und Dinge, die nur Gott weiß, da gibt es leider auch Menschen, die behaupten, sie zu wissen. Und sie wissen sie nicht. Und das sind natürlich Scharlatane. Und also das ist weit verbreitet, dass Menschen vorgeben, die Zukunft deuten zu können, Dinge zu wissen, die sie nicht wissen können. Und warum glauben wir Jesus? Hey, wenn du von den Toten auferstehst, hast du meine Glaubwürdigkeit, okay? Hey, mehr ist dazu nicht zum Sagen. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis all dessen, was er gesagt hat. Und Daniel und seine Freunde, jetzt passt bitte gut auf, was ich sage, das ist sehr wichtig, weil diese waren Scharlatane. Sie konnten nicht und sie behaupten selber, was du von uns erwartest, kann kein Mensch tun. So, jetzt ist ganz wichtig. Daniel und Freunde können nur verschont bleiben, wenn Gott real ist. Nur. Denk darüber nach. Nur wenn Gott echt ist, wenn es einen echten, realen, wahren Gott gibt, können sie überleben. Weil niemand sonst hat die Antwort. Und der Befehl des Königs, des Herrschers war klar, alle, ihr habt mir die Antwort nicht gegeben, auf meinen Traum, was er war und was die Deutung ist, ihr werdet alle sterben. Daniel konnte nur verschont bleiben, wenn Gott real ist. Und das ist die große Frage. Da geht es nicht nur um die Endzeit. Ich hoffe, wir verstehen schon langsam, dass Daniel ist berühmt für die 70-Jahr-Wochen und für den Antichristus und für die Trübsalszeit, Kapitel 9. Das ist Daniel, typisch Daniel-Berühmte, was viele dann im YouTube suchen. Aber hey, du musst das ganze Buch Daniel im Kontext studieren. Das heißt einmal das Buch verstehen, um was es geht. Und ich hoffe, du hast schon gemerkt, da geht es um so viele Dinge, die uns heute betreffen. Gebet und gegen den Strom schwimmen und ist Gott real und wirkt Gott, wenn er real ist und so weiter und so fort, richtig? Und das ist die große Frage, ist Gott real? Die Menschen stellen sich die Frage, heute, warum bin ich da? Welche Bedeutung hat das Leben? Interessant ist für mich, ja, dass du ja ganz wenige Atheisten nur noch findest. Es gibt schon noch welche, verstehe mich nicht falsch, aber sicherlich nicht double digits, also unter 10%, sicher. Echte Atheisten, 100, wenn nicht sogar weniger. Aber was richtig im Kommen ist, ist dieses New Age. Energie und Universum und das Göttliche und der Strom. Und ich schaue auf Facebook, das ist alles, was ich sehe. Ich bin ja ganz selten auf Instagram mehr, aber überall siehst du genau das, dieses Göttliche, die Energie und die Kraft und das Universum. Also schon übernatürlich, aber halt komplett am Ziel vorbei. Drum, das, was wir brauchen, kann aber nur der reale Gott geben. Nicht diese babylonischen Zauberer, die es heute auch viele gibt, oder? So viele Zauberer und Astrologen und alles Mögliche, was es heute gibt. Ist Gott real? Das will jeder wissen. Warum bin ich da? Welche Bedeutung hat das Leben? Wohin gehe ich? Wo endet alles? Alles Fragen, die nicht nur in Daniel, sondern in der ganzen Bibel beantwortet werden. Jetzt, ich mag Endzeitlehre eigentlich gar nicht. Ich höre mir auch keine an, ehrlich gesagt. Ich bin nicht auf YouTube und suche Endzeitlehrer. Ist nicht mein Ding, ehrlich. Ich nehme die Bibel als Ganzes. Da kommt Endzeit vor, da kommt Geschichte vor, da kommt Prophetie vor. Außerdem, ich nenne es lieber Prophetie als Endzeit, weil es ja die Zukunft betrifft, das, was kommen wird. Echte Prophetie, nicht das, was manche sagen, ich habe ein Wort für dich und dann haben sie irgendwas zum Sagen, weil sie gestern zu viel Pizza gegessen haben oder zu viel Cola getrunken haben. Ja? Prost. Ich habe ein Wort für dich, Bruder, ja. Bitte sag es mir. Ja, was? Du wirst sehr erfolgreich werden. Ah, super. Bin ich schon. Danke. Also, ich rede von echter, versteht ihr den Unterschied? Echter Prophetie. Jesus kommt wieder. Oder wie bereits erfüllt, Er wird am Kreuz sterben, haben wir ja letztes Mal gelesen, diese ganzen Prophetien von der Jungfrau und was er am Kreuz erleben würde und am Esel einreiten wird. Über 300 bis 350 Prophetien im Alten Testament, die sich ganz spezifisch auf den Messias beziehen, wo der Großteil schon erfüllt ist. Bethlehem und so weiter. Gut, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Auch das ist wichtig in diesem Buch. Wo lernen wir das? Genesis 1, Vers 26 bis 27. Und Gott machte den Menschen in seinem Bilde. In seinem Bilde schuf er ihn und er schuf sie als als Mann und Frau. Ma. Und er hat auch die Ehe geschaffen. Und es war ein Mann und eine Frau. Weder zwei Frauen, noch zwei Männer, noch drei Männer, drei Frauen, sondern ein Mann, eine Frau. Ganz einfach. Hat nichts mit Politik zu tun. Ich bin nicht politisch heute. Keine Angst. Ich rede, was die Bibel sagt, was Gott sagt. Und was eigentlich der Hausverstand uns sagen sollte. Ja? Manchmal muss man sich wirklich fragen, geht's noch? Oder? Wer hat sich schon letztes Mal gefragt, geht's noch? Geht's wirklich noch? Manchmal bin ich schon so weit. Aber warum das Ebenbild Gottes? Was sieht Nebukadnezar in diesem Traum? Das kommen wir dann später. Er sieht eine Statue. Richtig? Er sieht ein Image, ein Bild. Und wir sind Bild Gottes. Das heißt, wir sind Bildträger Gottes auf dieser Welt. Sind wir das, weil wir uns gut benehmen? Nein. Wir sind es, weil wir das sind. Es ist nicht, was wir tun oder weil wir uns richtig benehmen. Wenn wir uns richtig verhalten und gut leben, sind wir Licht der Welt und Salz der Erde. Aber Bild Gottes, seine Bildträger, ist auch der schlechteste Mensch auf dieser Welt. Per Identität, per Definition. Ob er das auslebt oder nicht, ist ganz was anderes. Und habe ich schon erwähnt, diese Herrscher werden im Kapitel 7 dann als wilde Tiere, wilde Biester dargestellt. Warum? Weil diese wilde Biester eben zerstörerisch und vernichtend unterwegs sind. Und das passiert, wenn ein Mensch nicht demütig als Bild Gottes lebt, sondern sich selbst zum Gott erklärt. Und das ist heute weit verbreitet. Richtig? Weit verbreitet. Und das hat Paulus angekündigt. In den beiden Timotheusbriefen, am Ende der Zeit, werden die Menschen viel von sich halten, sich lieben und gegen alles rebellieren. Freunde, das ist alles beschrieben. Und wir sehen, dass Nebukadnezar, spannend wird es dann im Kapitel 3. Ich greife kurz vor. Er sieht dieses Standbild. Können wir das kurz einblenden? Geht das, das Standbild? Nur so mal vorblicken. Wenn es geht, nur wenn es geht. Genau, da ist es. Da siehst du das goldene Haupt, dann das Silber, dann das Bronze, dann das Eisen und dann Eisen aus Ton. Die vier Reiche und dann der Fels, der kommt. Das reden wir heute vielleicht noch oder spätestens dann nächstes Mal im Detail, wo das genau hinführt, was das genau bedeutet. Im Kapitel, nachdem dieses Kapitel vorbei ist, jetzt pass gut auf, und Daniel ihm den Traum sagt, was er geträumt hat und was es bedeutet, fällt Nebukadnezar auf die Knie und will Daniel anbeten. Das hat Johannes erlebt in der Offenbarung, als er einen Engel anbeten wollte und der Engel hat gesagt, stopp, nur Jahwe, nur Gott. Ja? Und Daniel hat natürlich das nicht angenommen. Es steht nicht dezidiert drinnen, aber er hat sicherlich nicht Lobpreis und Anbetung angenommen. Die hat er an Jahwe weitergeleitet. Aber interessant ist, das nächste Kapitel, Kapitel 3, Vers 1, beginnt damit, Nebukadnezar ließ ein Standbild aus Gold errichten. Genau. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Er hat verstanden vom Traum von Daniel, dass sein Reich enden wird, gefolgt von dem Silbernen Reich, gefolgt von dem Bronzenen Reich, von den Medern, Persern und Griechen, gefolgt vom Eisen. Also Daniel hat ihm ganz klar gesagt, und den Mut musst du auch haben, dein Reich, du bist der Größte. Dein Reich ist Gold. Das ist das herrlichste Reich, das es je gegeben hat. Aber es wird vergehen. Es geht zu Ende. Und in dem Moment, wo er damit fertig ist, Daniel zu danken für die Deutung des Traumes und ihn zu befördern, was macht er? Er baut ein Standbild, nicht mit einem goldenen Kopf, sondern von oben bis unten aus Gold. Und ordert dann, dass alle kommen müssen, es anzubeten. Der hat was falsch verstanden, oder? Aber das für die nächsten Sessions, die wir haben werden. Und was wir natürlich auch wissen müssen, Daniel war in Gefahr und seine Freunde waren in Gefahr. Und da lernen wir noch etwas. Es gibt einen echten Satan. Und er will Daniel und seine Freunde tot haben. Der Traum war von Gott. Das war kein gewöhnlicher Traum, so wie du träumst oder ich träume oder wie der Nebukadnezar sich auch schon oft geträumt hat. Das war ein von Gott gegebener Traum. Kann Gott das tun mit Ungläubigen? Ganz sicher. Kann Gott Ungläubigen was zeigen oder sie benutzen? Definitiv. Aber es zeigt uns auch, jemand will Daniel tot haben. Er will die Freunde tot haben. Und der lebendige Gott muss eingreifen. Wenn der lebendige Gott nicht eingreift, ist es vorbei. Das lernen wir hier. Es gibt einen echten Teufel, den Satan. Es gibt einen echten, realen Gott. Und wenn der nicht eingreift, ist alles vorbei. Und genau das glaubt Daniel. Er schiebt keine Panik. Jetzt lesen wir weiter, nämlich das Gebet und die Anbetung oder den Lobpreis von Daniel. Gehen wir weiter im Vers. Hey, das habe ich noch nie ausgepackt beim Predigen, aber jetzt kommt's. Auch Daniel und seine Freunde waren davon betroffen. Man suchte sie, um sie töten zu lassen. Als Ajoch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, zu Daniel kam, stellte dieser ihm eine gut überlegte, kluge Frage. Wow, der war weise, oder? Woher hat er die Weisheit? Von Gott. Warum hat der König diesen strengen Befehl gegeben? Ajoch berichtete ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus, um ihm die Deutung verkünden zu können. Bleiben wir da mal kurz stehen. Er hatte Weisheit. Der Ajoch ist gekommen, um ihn zu töten. Und Daniel fällt ihm ins Wort und sagt, hey, warum so schnell? Warum dieser strenge Befehl und die schnelle Ausführung? Und er ging zum König. Und da fallen mir drei Dinge auf. Erstens, Daniel hat Zugang zum König. Ich meine, das ist schon auffallend, insofern, dass ihm gerade gesagt wurde, dass ihm gerade das Todesurteil ins Gesicht gesagt wurde. Er hat Zugang zum König. Und Daniel besitzt die Kühnheit, noch mehr Zeit zu fragen. Sofort ging Daniel zum König und bat sich eine Frist aus, um die Deutung verkünden zu können. Freunde, haben das nicht die Magier auch getan? Gib uns hinauszögern. Er hat sie beschuldigt, ihr zögert hinaus, ihr wollt sie nur Zeit gewinnen. Warum konnte David zutreten und warum konnte er um Zeit bitten? Ganz einfach. Ich glaube, dass Daniel vertrauenswürdig war. Wahrscheinlich hat Nebukadnezar auch gesehen, die Integrität, die Reinheit. Übrigens, Reinheit und Weisheit gehen oft in Hand. Wirklich. Ich meine, ihr habt das oft schon auch gesehen. Du siehst wirklich gescheite Leute, die Vorträge halten und dann leben weg von der Bühne wie Sodom und Gomorra. Und in ihrem Leben passt nichts zusammen. Wer hat schon mal solche Leute gesehen? Ich habe sie gesehen in unserer Welt, wo wir tätig waren, gell, Eugen? Das sind Leute, die extrem gescheit sind. Die über Gesundheit und die über Motivation und über alle möglichen Themen wunderbar referieren können. Aber sie waren schmutzig, wenn du weißt, was ich meine. Und Daniel hielt sich rein. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn du einem Professor zuhörst und der gescheit klingt. Das heißt nicht notwendigerweise, dass der auch gescheit lebt. Und ich glaube, dieser Track Record, er war noch jung, der Daniel, da war noch nicht viel Track Record, aber da waren 2,5, 3 Jahre vielleicht, die er ihn kannte. Aber allein diese Zeit hat gereicht. Hey, okay, dem gebe ich die Zeit. Den Magiern, die wollten nur spielen mit mir, aber dem Daniel, okay. Du willst der Frist, okay. Du willst herzutreten, du hast was zum Sagen, komm. Und in Wirklichkeit hat Daniel dem König das Beste getan, was er ihm tun konnte. Seine besten Leute wollte er töten, er hat sie gerettet. Okay, dann ging er in sein Haus, also er bat um Zeit, um die Deutung verkünden zu können. Dann ging er in sein Haus und berichtete es Hanania, Michael und Asaja. Die heißen dann Schadrach, Meshach und Abednego. Sie sollten den Gott des Himmels um Gnade bitten, damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Sieh, er baut andere Leute ein. Er redet mit seinen Freunden. Darauf wurde ihm das Geheimnis einer nächtlichen Vision enthüllt. Und Daniel, hast du es gelesen? Darauf wurde ihm das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt. Und Daniel rühmte den Gott des Himmels. Gott offenbarte sich in einer Vision. Eine Vision ist, wenn du bei Bewusstsein bist, ein Traum ist im Schlaf. Und er hat aber in dieser Vision gesehen, was Nebukadnezar geträumt hat. Er sagte, er rühmte den Gott des Himmels, er sagte, in alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Er offenbart auch das, was tief verborgen ist und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst umstrahlt das Licht. Dich, Gott, meiner Väter, rühme und lobe ich, denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt. Ich rühme und lobe dich. Und jetzt hast du mich wissen lassen, was wir von dir erbaten. Und hast uns den Traum des Königs enthüllt. Merkt ihr, das ganze Kapitel könnte ein ganzer Film sein. Ich meine, es gibt eh einen drüber, glaube ich. Aber das ganze Kapitel, unglaublich. Keine Panik, sondern Gebet. Was steht auf dem Spiel? Ihr Leben. Aber sie sind nicht in Panik geraten. Daniel kannte seinen Gott. Er weiß das, was kein Mensch weiß. Das ist die Botschaft hier. Die Magier haben es zugegeben. Kein Mensch, König, kann das tun, was du fragst. Kein Mensch auf der ganzen Welt. Und dann offenbart dieser ewige Gott dem Daniel den Traum. Man kann sagen, er war ein Mann des Gebetes. Man kann sagen, er war ein Mann der Anbetung. Und das kann man nicht übertreiben übrigens. Davon kann man nie zu viel tun. Du sagst, ich muss ja auch arbeiten. Ja, du kannst ständig in Kommunikation mit Gott sein, aber nimm dir Zeit für Gebet. Wir werden hier stehen bleiben für heute, weil sonst wird es zu spät. Nächstes Mal werden wir die Prophetie und die Deutung des Traumes hören. Wir werden hören, wie er befördert wird, der Daniel. Und gewaltig ist, Daniel hat Einfluss auf die Einflussreichen. Gott darin verwendet, in einer gewaltigen Art und Weise. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Wir sind so dankbar, dass du uns heute zusammenkommen hast lassen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen um deinen Sohn Jesus herum. Jesus, du bist mitten unter uns, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Wir loben und preisen dich. Du bist der ewige Gott. Du bist allmächtig. Du bist allwissend. Du bist allgegenwärtig. Du bist der, der alleine das tun kann, was niemand sonst tun kann. Egal, was jemand behauptet, nur du kannst alles wissen. Und weil du alles weißt, kennst du auch die Zukunft. Du weißt, wo unser Land hingeht, du weißt, wo unsere Welt hingeht und du weißt, du kennst den Anfang vom Ende und du sagst uns auch, dass wir nicht Panik haben brauchen, sondern dass wir dir vertrauen können inmitten dieser Zeit. Wir loben und preisen dich, wir geben dir alle Ehre. Und lass uns lernen von diesem Mann des Gebetes, von diesem Mann der Anbetung, von diesem weisen jungen Mann Daniel, der gegen den Strom geschwommen ist und der von dir so mächtig benutzt wurde. Benutze auch uns jetzt in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.